Herzlich willkommen zum Mal eben entdeckt Podcast. In dieser Spezialfolge, die ich im Rahmen der Wissenschaftlerin der Woche Aktion von PhD SciComm aufgenommen habe, geht es um die folgende spannende Frage. Ist Jurassic Park möglich? Der Autor von Dino Park, Michael Crichton, baut in seiner Geschichte verschiedene wissenschaftliche Methoden ein. Es geht um Wissenschaftler, die mit gentechnischen Methoden Dinosaurier wieder zum Leben erwecken und sie auf einer einsamen Insel ansiedeln. Dass das nicht gut gehen kann, ist natürlich vorprogrammiert und die Dinosaurier verlassen zum einen unbemerkt die Insel und sie pflanzen sich auch fort, obwohl die Wissenschaftler absichtlich nur weibliche Tiere ausgebrütet haben. Die Geschichte fasziniert und wurde als Jurassic Park verfilmt. Ich glaube, ich bin nicht die einzige Person, die mit der Fantasie spielt, wie es wäre, einen Dinosaurier zu halten. In meinem Fall wären es aber eher eine Riesenlibelle oder ein Riesentausendfüßler. Das Spannende an Jurassic Park ist, dass die Geschichte nicht nur durch wissenschaftliche Erkenntnisse inspiriert ist, sondern dass die Geschichte wiederum auch die Forschung beeinflusst hat und die Frage im Anschluss wieder verstärkt aufgegriffen wurde. Hier hat die Wissenschaftskommunikation auch eine große Rolle gespielt, denn die Forschungsergebnisse wurden immer wieder kontrovers diskutiert und natürlich in reißerischen Schlagzeilen an die Öffentlichkeit gebracht. Doch ist es wirklich realistisch, Dinosaurier wieder zum Leben zu erwecken? Um diese Frage beantworten zu können, müssen wir uns in unterschiedliche Fachgebiete und auch Themenbereiche einlesen. Wir brauchen jede Menge Hintergrundwissen. Wir müssen verstehen, was DNA ist, aus was sie aufgebaut ist und wie Fossilien überhaupt entstehen. Und wir müssen natürlich einschätzen können, ob die Forschungsergebnisse, mit denen wir uns hier befassen, überhaupt glaubwürdig sind. Das ist im Fall Jurassic Park gar nicht so einfach, denn hier widersprechen sich die Wissenschaftler gegenseitig. Während die einen der Meinung sind, dass sie uralte, und das heißt wirklich mehrere Millionen Jahre alte DNA isoliert haben und diese sich in einem relativ guten Zustand befindet, haben andere versucht, die Experimente nachzustellen und sind zu ganz anderen oder sogar zu gar keinen Ergebnissen gekommen. Die Reproduzierbarkeit von wissenschaftlichen Experimenten ist ein wichtiger Faktor in der guten wissenschaftlichen Praxis. Das heißt, dass die Experimente, die ich durchführe, von anderen nachgebaut werden können müssen und im besten Fall sogar zu den gleichen Ergebnissen oder sehr ähnlichen Ergebnissen führen. Ist das nicht möglich, gilt ein Experiment als nicht reproduzierbar und das Ergebnis der vorherigen Studie wird deshalb in Frage gestellt. Ein Problem hierbei, die DNA, die Desoxyribonukleinsäure, auf Deutsch eigentlich als DNS abgekürzt, ist ein sehr empfindliches Molekül, das bei ungünstigen Bedingungen zerfällt und damit quasi unbrauchbar wird. Es darf nicht zu warm sein, ist das Gewebe zu nass, in dem sich die DNA befindet, ist es auch nicht richtig, ist der pH zu hoch oder zu niedrig, passt es auch wieder nicht. Und auch mechanische Kräfte und UV-Strahlung sind suboptimal für den Erhalt von DNA. Aber kürzere Stücke DNA, so um die 200 Basenpaar Länge, sind noch brauchbar. Im Vergleich, was 200 Basenpaar sind, ein menschliches Genom, also alle Gene oder Basen, die ein Mensch hat, sind 3 Milliarden Basenpaare. Und das Genom einer Fichte besteht aus 20 Milliarden Basenpaaren. Brauchbar heißt in diesem Fall auch, dass eben mit dieser DNA noch genetische Analysen oder Genomsequenzierungen durchgeführt werden können. Wissenschaftler haben eine Halbwertszeit bestimmt, nach der berechnet werden kann, wie viel DNA unter bestimmten Bedingungen erhalten bleiben kann. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass DNA, also unter den richtigen Bedingungen, viele hunderttausend Jahre bis hin zu einer Million Jahre überdauern kann. Das ist eine echt lange Zeit. Andere sind sogar der Meinung, dass diese Zahl viel zu klein ist und dass auch viel älteres Material erhalten sein kann und dass das Ganze eben durch sehr niedrige Temperaturen, wie zum Beispiel Erhalt im Permafrost, unterstützt wird. Aber warum eigentlich DNA? DNA ist das Molekül, das die Erbinformationen trägt. Zusammengesetzt ist es aus den vier Basen Guanin, Cytosin, Thymin und Adenin und einem Zuckerskelett, der Desoxyribose, wo sich eben auch der Name draus zusammensetzt. Und in ihr sind unsere Gene in Form einer spezifischen Sequenz aus diesen Basen gespeichert und es sind immer zwei Basen miteinander verbunden, was diese Basenpaare bildet. Diese werden dann abgelesen und daraus entstehen Proteine und ganz am Ende ein ganzer Organismus. Um also einen Dinosaurier zusammenbauen zu können, benötigt man genau das, seine Erbinformation, die in der DNA gespeichert ist. Und die DNA befindet sich in all unseren Zellen und demnach auch in allen Geweben, also auch in Knochen. Die kleinen DNA-Mengen, die in Fossilien gefunden werden, werden mittels PCR, der Polymerase-Kettenreaktion, eine Labortechnik vervielfältigt. Hierbei wird eine große Menge der DNA hergestellt, um sie anschließend sequenzieren und auswerten zu können. Kommt Fremd-DNA in die Probe, diese stammt dann häufig von den Menschen, die mit den Stücken gearbeitet haben, also von den Sammlerinnen, Museumsmitarbeitern oder Wissenschaftlerinnen, denn DNA befindet sich überall an unseren Körpern, wird auch diese Fremd-DNA eben stark vervielfältigt und verfälscht dann das Ergebnis der Sequenzierung. Wenn ein neues Skelett gefunden wird, sind das doch dann perfekte Bedingungen für einen Raptor-Klon, oder? Naja, weniger, denn die letzten Dinosaurier haben nicht vor 1 Million Jahre, sondern vor 65 Millionen Jahren gelebt. Das heißt, ihre DNA ist viel älter als die vermuteten 1 Million Jahre, die sie eben erhalten bleiben kann. Und die Überreste, die wir heute finden, wurden nicht im Tiefkühlfach gelagert, sondern haben im Laufe der Zeit verschiedene Temperaturperioden überdauert. Hier ist es sehr unwahrscheinlich, noch DNA, geschweige denn gut erhaltene Moleküle zu finden. Dazu kommen noch Enzyme, die DNA abbauen, sogenannte Nukleasen, die sich im Körper befinden und nach dem Tod des Tieres im Gewebe länger aktiv bleiben. Also sind Dinosaurierknochen leider keine Option. In Dino Park bzw. Jurassic Park wird deshalb eine Alternative genutzt. Die DNA stammt nicht aus Knochen, sondern aus dem Blut eines Dinosauriers, welches von einer Stechmücke aufgenommen wurde, die danach in Bernstein erhalten wurde. Und wie realistisch ist jetzt dieses Szenario? Der Großteil der DNA befindet sich im Zellkern der Zellen, ein kleinerer Teil auch in den Mitochondrien, das sind Zellorganellen, die sich außerhalb des Zellkerns befinden. Die kennt ihr vielleicht als Kraftwerke der Zelle. Hier liegt die DNA als langer Strang vor, also im Zellkern, von dem die Gene abgelesen werden können. Außerhalb von Zellen, zum Beispiel im Blutplasma, befinden sich nur kleine Bruchstücke und keine langen DNA-Stränge. Das Blutplasma besteht hauptsächlich aus Wasser. Diese kurzen DNA-Stränge stammen von abgebauten Zellen und können heutzutage trotzdem genutzt werden. Zum Beispiel werden die in der medizinischen Diagnostik zur Tumordiagnostik verwendet. Um jetzt aus dem Blut ausreichend genetische Informationen zum Nachbau eines ganzen Organismus zu gewinnen, benötigt man also Zellen mit einem Zellkern. Und das ist zumindest bei Menschen nicht so einfach. Denn die Zellen, die den Großteil des Blutes ausmachen, die roten Blutkörperchen, davon gibt es pro Mikroliter etwa 4 bis 6 Millionen, haben bei Säugetieren gar keinen Zellkern mehr. Der wird nämlich in der Entwicklung abgebaut. Gut, dass bei Jurassic Park kein Mensch, sondern ein Dinosaurier die Hauptrolle spielt und eben auch von der Mücke gestochen wurde, denn bei Vögeln und Reptilien haben die roten Blutkörperchen, die Erythrozyten, noch Zellkerne. Hier ein kurzer Einschub. Um alte menschliche DNA oder die anderer Säugetiere zu untersuchen, eignet sich übrigens Knochenmark sehr gut. Denn hier befinden sich die Vorläuferzellen unserer Blutzellen, die noch DNA und einen Zellkern enthalten. Und durch seine Lage in den fossilisierten Knochen ist das Knochenmark etwas besser von Umwelteinflüssen geschützt. Im Jahr 2022 hat Svante Paabo den Nobelpreis für Physiologie und Medizin für die Sequenzierung des Neandertaler-Genoms erhalten. Wenn ihr euch hierfür näher interessiert, kann ich euch sein Buch empfehlen. Das heißt, die Neandertaler und wir, meine Suche nach dem Urzeitgen. Das ist allerdings schon von 2014, aber super spannend. Kommen wir zurück zum Dinosaurierblut. Das klang so perfekt, als hätten wir schon die Antwort, denn im Dinosaurierblut befinden sich rote Blutkörperchen mit Zellkernen, in denen sich DNA befunden hat. Ist leider nicht ganz so perfekt, denn wir wissen, was mit Dingen passiert, die wir essen. Sie werden verdaut und genau das passiert eben auch im Magen einer Mücke, die das Blut trinkt, um die darin enthaltenen Proteine als Eiweißquelle für die Eiproduktion zu nutzen. Sie verdaut das Blut. Das heißt, dass die Mücke, die bei Jurassic Park genutzt wurde, direkt nach ihrer Blutmahlzeit im Harz eingeschlossen worden sein muss und auch hier sehr, sehr schnell fossilisiert sein muss, damit eben alles gut erhalten blieb. Leider bietet Bernstein, das fossilisierte Harz, nicht die besten Bedingungen, um schnell, lang und möglichst unverändert zu konservieren. Viele der eingeschlossenen Tiere, die auch als Inklusen bezeichnet werden, sind eigentlich nur noch Abdrücke oder Hohlräume. Das eigentliche Tier hat sich im langsam aushärtenden Harz zersetzt und einen leeren Raum in seiner Körperform zurückgelassen. Es gibt aber eine Forschergruppe am Senckenberg-Institut in Frankfurt, die den Erhalt von Tieren und ihrer DNA in Bernstein untersucht. Die verwenden allerdings subfossiles Material, das heißt Tiere, die erst vor kurzer Zeit in Harz eingeschlossen worden sind. Dieses Material heißt dann nicht Bernstein, sondern Kopal und ist nur wenige Jahre bis einige Jahrtausende alt. Die Untersuchungen haben gezeigt, dass in erst 40.000 Jahre altem Kopal schon keine DNA-Erhaltung mehr nachgewiesen werden konnte. Aber die Untersuchungen gehen weiter, aktuell allerdings mit deutlich jüngerem Material, das nur zwischen 2 und 6 Jahre alt ist und herausgefunden werden soll eben, welche Strukturen unter welchen Bedingungen gut erhalten werden. Gleichzeitig deuten andere Untersuchungen anderer Arbeitsgruppen darauf hin, dass nicht DNA, sondern Proteine weitaus länger erhalten werden können. Und da hat sich eine Forschungsrichtung entwickelt, die Paläoproteomics heißt. Und hier wird davon ausgegangen, dass Proteine weitaus länger als 1 Million Jahre erhalten sein können. Kommen wir also zum Fazit. Als Wissenschaftler und Forschende können wir nur über das sprechen, was wir oder andere mit wissenschaftlichen Methoden herausgefunden haben. Wir können dann sagen, nach neuestem Erkenntnisstand spricht jenes dafür und dieses dagegen. Etwas mit voller Überzeugung anzunehmen, ohne die richtigen Beweise zu haben, ist deshalb aus meiner Sicht ebenso anmaßend, wie eine Option vehement auszuschließen. Denn wir wissen nur, was wir eben bis jetzt wissen. Vieles, was uns heute als selbstverständlich erscheint, zum Beispiel eben, dass DNA die Erbinformation trägt, oder aber auch der Fakt, dass viele Dinosaurier bunte Federn hatten oder überhaupt Federn hatten, war lange Zeit ein großes und sogar scheinbar unlösbares Rätsel. Es gibt eine Menge, was wir nicht wissen und eben auch nicht wissen können. Möglicherweise ist also irgendwo DNA enthalten. Möglicherweise ist sie sogar so vollständig und gut erhalten, dass eine Rekonstruktion möglich scheint. Und möglicherweise haben wir dann sogar auch irgendwann die Techniken dafür, um das umzusetzen. Jetzt fehlt nur noch die einsame Insel, der Vergnügungspark und natürlich die moralische Entscheidung, ob das unbedingt notwendig ist, etwas nur zu tun, weil wir es können. Das war die Spezialfolge zur PhD-SciComm-Woche zum Thema Ist Jurassic Park möglich? Schön, dass ihr dabei wart und schaut doch mal bei PhD-SciComm vorbei. Ich verlinke ihren Instagram-Kanal in den Shownotes. Und wenn du auch gerade deine Doktorarbeit schreibst, kannst du dich auch gerne bei PhD-SciComm melden und auch dein Forschungsprojekt und was du so als Wissenschaftskommunikation machst, als Wissenschaftlerin der Woche vorstellen. Ansonsten interessiert mich zum Abschluss natürlich noch eins. Wenn es möglich wäre, welchen Dinosaurier oder welches Fossil hättest du gerne als Haustier? Schreib es mir in die Kommentare, ich bin sehr gespannt.